Inzwischen ist seine Mutter eingezogen in diesem Altenheim. Und Thomas macht Stück für Stück die Erfahrung, wie viel Täuschungskraft doch hinter dem wohlklingenden Namen Seniorenresidenz steckt. Es sind keine Residenzen, sagt er später einmal. Es sind schattige Winkel, in denen wir am Ende unseres Lebens versteckt und unauffällig unsere Enttäuschungen aushauchen. Jetzt ist er aber noch hoffnungsvoll und er kommt aus dem Dienstzimmer zurück, ins Zimmer seiner Mutter, und dort hält der Erzähler die Kamera nun in seinen Kopf und sieht ihm ein wenig beim Denken zu. Die Sprache der dritten Person wird im Text allerdings beibehalten. Im Zimmer seiner Mutter schloss er hinter sich die Tür. Schwer atmend lag sie da, der Mund stand offen, die Augen trüb. Er gab ihr etwas Tee aus der Schnabeltasse, sie schluckte nicht. Tee lief aus ihren Mundwinkeln. Er wusch ihn mit dem Tuch ab, das er mit der anderen Hand unter ihr Kinn hielt, warf einen Blick auf ihre Mitbewohnerin im Bett gegenüber und setzte sich schließlich auf den Balkon des Zimmers. Es war ein außergewöhnlich warmer Tag für diese Jahreszeit. Er überlegte, welche Schritte er als nächstes einleiten müsse, machte sich eine Liste und legte die Vorgehensweise fest, in der er den nicht zu übersehenden Berg an Papierkram und nicht zuletzt die Auflösung ihres Hausrats zu bewältigen gedachte. Die Auflösung des Hausrats stellte er zunächst einmal zurück und hoffte, er würde dadurch einen freien Kopf bekommen für die nun primär anstehenden Angelegenheiten, was ihm jedoch nicht gelang. Jetzt stand seiner Mutter hier nur ein Pflegeplatz in einem Zweibettzimmer zur Verfügung. Eine Übergangssituation also. Ihr Zustand sei ungewiss, sagten die Ärzte, und so erhoffte er sich natürlich eine Besserung. Vielleicht würde sie ja wieder auf die Beine kommen und zurück in ihr Haus können. So viel war ihm klar, er musste diese Entscheidung schon letztlich ihr überlassen, und doch erschien es ihm, dass es vielleicht aber auch nur eine Frage der Zeit sei, bis er es sein würde, der handeln müsse, und es nur gut sei, wenn er für diesen Fall einen Plan B ausgearbeitet hätte. Er dachte an das Haus. Bevorzugt spielte er mit der Alternative, es zu vermieden, um mit den Mieteinnahmen den über die Rente hinausgehenden Teil der Heimkosten zu finanzieren. Hierzu müsste allerdings im Haus einiges umgebaut werden, worüber er aber jetzt zu grübeln abbrach. Die zweite Alternative, das Haus zu verkaufen, erschien ihm zu endgültig und rutschte daher auf den letzten Platz seiner Rangliste. Vor ihm lagen nun Fragebögen, die ihm Elke bei der formellen Heimaufnahme in die Hand gedrückt hatte. Fragen nach beispielsweise Angehörigen, die im Notfall benachrichtigt werden sollten, ließen ihn routiniert seine Daten in die freien Felder kritzeln, und für den Schwung seiner Handschrift war der hierfür vorgesehene Platz entschieden zu eng. Aber an Fragen nach der Art der Bestattung und den ausgefeilten Details der Patientenverfügung hing er überfordert fest. Er klappte die Mappe mit den Fragebögen wieder zu und beschloss, sich am Automaten in der Empfangshalle einen Becher Kaffee zu holen. Vielleicht wird ihm ja Elke begegnen und sich daran erinnert fühlen, dass sie, wie er von Schwester Inge gehört hatte, seiner Mutter immer noch keinen Besuch abgestattet hatte. Schließlich war seine Mutter schon in der dritten Woche hier, und so viel Wertschätzung brachte damals Schwester Leni, ihre Vorgängerin, doch den Bewohnern entgegen, dass sie die neu eingezogenen Heiminsassen, auch wenn sie nichts mehr mitbekamen, wenigstens zur Begrüßung mit einer Visite beehrte. Und so ging er zum Kaffeeautomaten, suchte in seiner Hosentasche nach passendem Kleingeld und schnipste es in den Schlitz. Der Automat nahm brummend und zischend seine Bestellung entgegen, spie einen Becher aus, zapperte ein schwarzes Konzentrat hinein, spritzte Wasser hinzu, röchelte, Relais schalteten, klacksten. Er wartete den letzten Tropfen ab, aber die gewünschte Milch blieb aus. Er kehrte wieder zurück, vorbei an Elkes Büro, wechselte den heißen Becher von der linken in die rechte Hand, versetzte ihn in leichte, dem Rhythmus seiner Schritte entgegengesetzte Drehbewegung, damit er nicht überschwappte. Im Zimmer seiner Mutter stellte er ihn rasch ab. Elke war ihm nicht über den Weg gelaufen. Seine Mutter schlief nun fest und er setzte sich wieder nach draußen. Während ihm nun der Kaffeeduft in die Nase stieg, dachte er an seine Begegnung neulich mit Elke. Er fand es nun amüsant, wie ähnlich sie Schwester Leni geworden war. Bei der Heimaufnahme saß sie, genau wie Schwester Leni damals, bei seiner Vorstellung zum Zivildienst, wie eine Ikone der Barmherzigkeit hinter ihrem Schreibtisch und signalisierte Mitleid. Die Beherrschung dieser Geste, schmunzelte er, sei wohl die bedeutendste Voraussetzung für eine Karriere in diesem Beruf. Ihm war aufgefallen, dass Elke, während sie mit ihm redete, nicht damit aufhören konnte, mit ihrem Schlüsselbund zu spielen. Kaum dass sie ihn rasselnd abgelegt hatte, griff sie aufs Neue nach ihm und irgendwie, wie er nun empfand, lag Macht in dieser Gebärde. Doch wenn sie redete, benutzte sie das gleiche, demütige Vokabular wie Schwester Leni damals, schwoll im gleichen, fürsorglichen Tonfall und erst im Weitern darüber nachdenken befand er, dass es wohl am ehesten die Motivationsstrukturen waren, die beide doch unterschieden. Während Schwester Leni ihren Dienst noch ganz im Zeichen der Diakonie verstand, sie war Diakonisse vom alten Schlag, trug noch Haube und Schürze, betete mit den Heiminsassen und verwaltete jeden Neuankömmling, ob Bewohner oder Personal, zunächst einmal als potenzielles Missionsfeld, hatte Elke ein eher medizinisches, ein, wie sie betonte, professionelles Verständnis von ihrer Arbeit. Sie versuchte ihn mit ihren eingeübten Fachausdrücken aus der Pflegewissenschaft zu beeindrucken, was jedoch gegenüber ihrem ansonsten eingeschränkten Wortschatz wie eine zu spät gelernte Fremdsprache wirkte. Aber beide verstanden es, ihre Umgebung an sich zu binden, indem sie ihre persönlichen Sorgen und Nöte nach außen trugen. Sie beherrschten es in geradezu akribischer Perfektion, ihre Gegenüber einzuwickeln, indem sie sie teilhaben ließen, sie einbezogen in ihre persönlichen, seelischen Desaster und übertrugen ihnen so eine Mitverantwortung an ihrem inneren Gleichgewicht. Man fühlte sich schuldig, wenn man in welcher Sache auch immer gegen sie vorging, ob man nun recht hatte oder nicht. Sie ernteten auf diese Weise Nachsicht auf allen Ebenen und das, wie man sah, mit Erfolg. Als Elke ihm gegenüber aber über die Auswirkungen der Pflegeversicherung auf die Seniorenresidenz referierte, wirkte sie wieder kompetent. Er grinste, denn immer dann, wenn ihre Sätze ihre nun erworbene Position unterstrichen, überlud sie sie mit Superlativen. Thomas wusste also jetzt, dass sie Pflegewissenschaft studiert hatte und unter welch widrigen Umständen sie das zustande gebracht hatte. Er konnte sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, dass eigentlich nur das es war, was sie ihm sagen wollte. Für seinen Weg nach seinem Zivildienst hatte sie sich kaum interessiert, nur beiläufig nachgefragt. Der Antwort, zu der er ausholen wollte, wäre sie sicher nicht gefolgt. Wenn er einen Satz abbrach, bemerkte sie es nicht einmal. Wie sie schilderte, hatte sie zwar unter völlig anderen Vorzeichen die Stelle von Schwester Leni übernommen, aber, und davon war sie überzeugt, sie würde alles anders machen. So viel war ihm aber in den letzten Tagen hier schon klar geworden. Sie kopierte inzwischen Schwester Leni, und zwar so exakt, dass sie sogar ihren Gang imitierte. Sie pendelte jetzt mit dem linken Arm, wenn sie ging, während sie mit wohlwollend prüfenden Blicken an sich herunterstrich. Gelegentlich warf sie im Vorbeigehen entdeckte Mängel in zart verpackten Worten in die Dienstzimmer und kommentierte sie mit ihrem ach so sorgenvollen Blick. Eigenarten, die sie doch damals an Schwester Leni so gehasst hatte. Er erinnerte sich an ihr Geraune darüber, als er ein- oder zweimal mit ihr auf der Pflege 1 Dienst hatte. Jetzt sah er wieder die Mappe mit den Formularen vor sich liegen, die sie ihm gegeben hatte. Seine Checkliste war auch darunter. Aber so unausweichlich ihm die Beschäftigung damit auch erschien, nichts löste jetzt jenen energischen Griff nach ihr aus, den er sonst von sich kannte, wenn er zum Korrigieren von einem Stapel Klassenarbeiten zu einem nächtlichen Marathon durch Wurzelgleichungen, Funktionen und Logarithmen ausholte. Einmal in Gang gekommen, fand er dann keine Ruhe mehr, bis das gesteckte Ziel erreicht und der Stapel abgearbeitet war.